Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und heute ist unser Thema Fahrradleasing. Da gibt's einiges zu besprechen. Ich fange mal an. Leasing rettet den Fahrradmarkt und hat noch viel Potenzial, heißt es oft. Aber wie sieht's wirklich aus? Für Verbraucherinnen und Verbraucher kann es eine günstige Möglichkeit sein, an ein hochwertiges Rad zu kommen, aber nicht alle profitieren gleichermaßen. Außerdem läuft das Modell wirtschaftlich nicht mehr so rund wie noch vor ein paar Jahren. Und auch gesellschaftlich gibt's Diskussionen. Wir wollen wissen, was sind die aktuellen Herausforderungen und wohin entwickelt sich der Markt? Darüber wollen wir heute sprechen. Mit mir im Podcast ist mein Co-Host Thomas Geisler vom PDF und Sören Hirsch, Bereichsleiter Bike beim neuen Leasing-Anbieter Linexo. Willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, Hans.
Noch ein Hinweis. Wir besprechen verschiedene Themengebiete rund ums Leasing. Kann sein, dass nicht alle sich für die gleichen Themen interessieren. Dazu haben wir Kapitelmarken später im Podcast, sodass man einfach direkt zu Themen springen kann. Dann können wir jetzt anfangen, oder?
Ich bin bereit.
Das ist gut, weil dich wollte ich nämlich darum bitten, Sören, stell dich mal kurz vor und dein Unternehmen Linexo.
Ja, mein Name ist Sören Hirsch, 38 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, komme aus dem schönen Göttingen, der eine oder andere mag es vielleicht kennen. Und ich arbeite für die Wertgarantie Bike GmbH und seit der Eurobike letzten Jahres sind wir vertreten unter der Marke Linexo bei Wertgarantie. Und wir bieten seit über 25 Jahren ganz klassisch Fahrradversicherung an, größtenteils über den Fahrradfachhandel. Und letztes Jahr zu Eurobike sind wir auch gestartet, um als Leasing-Provider uns im Markt zu etablieren.
Vielleicht eine Frage, die sich viele Leute stellen, also ich tue es zum Beispiel, wie funktioniert Leasing überhaupt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, das werden wir auch öfter mal gefragt. Leasing ist vergleichbar mit der klassischen Gehaltsumwandlung. Das heißt, der Arbeitgeber least ein Fahrrad und stellt das dem Arbeitnehmer per Nutzungsüberlassung zur Verfügung. Das muss nicht nur auf dem Weg zur Arbeit genutzt werden, sondern kann auch privat genutzt werden, wie man will. Und die Leasingrate wird beim Arbeitgeber eingezogen und der berechnet sie dann aber über den Bruttolohn. Also die Leasingrate wird vom Bruttolohn abgezogen an den Arbeitnehmer weiter. Und dadurch spart der Arbeitnehmer einfach Lohnnebenkosten, weil es sein zu versteuerndes Einkommen minimiert und dadurch einfach weniger Sozialabgaben gezahlt werden müssen. Und das nicht nur auf der Arbeitnehmerseite, sondern auch teilweise auf der Arbeitgeberseite. Und dadurch kommen dann halt teilweise große zweistellige Prozentersparnisse zustande.
Aber es gibt doch noch das Modell, dass du es auch als Gehaltsplus nehmen kannst, oder? Das ist die zweite Möglichkeit, die wird halt nicht so oft wahrscheinlich.
Genau, also der Arbeitgeber hat natürlich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich übernehme einen Teil der Raten oder ich übernehme die Versicherungsprämie oder ich übernehme es komplett und stelle es dir einfach als Gehaltsbenefit zur Verfügung. Die Möglichkeiten bestehen auch, sind allerdings, und so ehrlich müssen wir uns machen, eher die Seltenheit.
Okay, jetzt hast du ja gesagt, dass du aus der Wertgarantie kommst, also Wertgarantie, das ist ein Unternehmen, das ich von Versicherungen zum Beispiel auch kenne. Und warum bietet Linexo jetzt ein eigenes Leasing-Konzept an und was unterscheidet euch da von anderen Anbietern?
Ja, also wir sind mit unserem Fahrradversicherungsprodukt seit 25 Jahren auf dem Markt und wir haben immer den Fokus auf den Fahrradfachhandel gelegt. Das war immer unser zentraler Kunde und auch unser zentraler Partner. Und jetzt gibt es Leasing schon seit 2012 und es sind viele Anbieter auf den Markt gekommen, aber wir standen einfach auf dem Standpunkt, dass die Anbieter, die auf dem Markt sind, den Arbeitgeber in den Fokus stellen, was grundsätzlich erstmal in Ordnung ist, aber den Fachhandel völlig außen vor lassen. Und mit unserer Fachhandelstreue, die wir einfach haben und dem Draht zum Fachhandel, den wir haben, war für uns relativ schnell klar, wenn wir da Fuß fassen wollen, dann müssen wir den Fachhandel in eine zentrale Rolle stellen. Also wir müssen unser Konzept um den Fachhandel drumherum bauen. Und das war dann eigentlich auch relativ schnell die Entscheidung zu sagen, das schaffen wir, das können wir. Und mit dem Fachhandel zusammen können wir ein Produkt kreieren und ein Leasingprodukt kreieren, wo auch der Fachhandel von profitiert und nicht vielleicht noch Marge von abgeben muss. Und Deswegen sind wir in den Markt eingetreten, weil wir nicht der 39. Anbieter sein wollten, der es macht wie alle anderen, sondern den Spieß einfach mal sozusagen umdrehen.
Und wie kann jetzt eigentlich so der Endkunde dann profitieren, wenn jetzt der, also wenn ihr euch auf den Fachhandel fokussiert, was hat dann der normale ja, Leasingnehmer für Vorteile, für Benefits dann?
Ja, also dadurch, dass wir uns auf den Fachhandel konzentrieren, ist die Abwicklung beim Fachhandel natürlich deutlich einfacher. Ne? Also wir schließen uns direkt mit unserem Leasingportal an die Warenwirtschaftssysteme der Fachhändler an. Das heißt, die Leasingverträge können direkt aus dem Warenwirtschaftssystem erfolgen. Wir haben nur ein Versicherungsprodukt und nicht drei verschiedene, wo der Kunde von wählen muss, ob er jetzt Gold, Silber oder Bronze haben will, mal als Beispiel, sondern wir haben ein Produkt, wo alle Risiken abgedeckt sind. Das heißt, der Kunde muss sich nicht darüber Gedanken machen, was brauche ich eigentlich, wo ist denn mein Need, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den Tarifen, muss ich noch irgendein finanzielles Risiko vielleicht eingehen, weil irgendwelche Leistungen ausgeschlossen sind. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen es, ich nenne es mal quick and dirty haben, ein Produkt, und da muss aber einfach alles drin sein. Und das ist der große Benefit auch einfach für den Endkunden.
Da fällt mir ein, ich komme da später nochmal drauf, auf mein erstes Leasing-Erlebnis, aber eine Sache ist ja die, wenn bei euch ist quasi dann der Vorteil für jemanden, der Leasing in Anspruch nimmt, dass ihr auch gleich Versicherung dazu macht, weil da gibt's ja dann wahrscheinlich von unterschiedlichen Leasing-Anbietern gibt's irgendwie Bedingungen, von wegen, du musst eine Versicherung abschließen zum Beispiel, oder Das gibt's, oder? Kann das sein?
Das gibt es natürlich. Ich sag mal, das Eigentum des Fahrrades bleibt immer noch bei der Bank. Der die Zeche bezahlt, der bestellt sie auch, oder der sie bestellt, der bezahlt sie auch. Und die Bank ist natürlich hochgradig daran interessiert und setzt es auch voraus, dass gewisse Risiken einfach abgesichert sind. Deswegen arbeiten die meisten Leasing-Provider mit einer festen Gesellschaft zusammen, wo sie sagen, darüber bilden wir alles ab. Aber der Endkunde hätte natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, nee, das will ich nicht, ich will meine eigene Versicherung haben. Da ist aber die Frage, akzeptiert das die Bank? Und bei uns ist der Vorteil, wir sind Leasing-Provider und Versicherer in einem. Das gibt kurze Wege, und das ist einfach auch ein riesengroßer Vorteil.
Wie ist es jetzt? Du hast jetzt schon eine Bank erwähnt. Wie verdient man eigentlich so als Leasing-Anbieter und wer verdient eigentlich an dem ganzen Konstrukt? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich viele stellen, weil man hört ja viel, es boomt, der Markt wird immer größer, es kommen mehr Anbieter, aber wie wird da eigentlich Geld verdient in dem ganzen Bereich?
Ja, also der klassische Leasing-Provider verdient natürlich einerseits über Provision von der Bank sein Geld, andererseits natürlich auch aus der Provision von der Versicherung, die mit integriert ist. Das ist eine Einnahmequelle. Und dann gibt es Provider, die noch Geld vom Fahrradfachhandel verlangen. Das wäre dann noch eine dritte Einnahmequelle.
Das ist eigentlich das, was ich öfter gehört habe schon. Ist das bei euch dann nicht der Fall?
Nein, also wir haben gesagt, wir wollen natürlich kein Geld vom Fachhandel einkassieren, sondern wir möchten ihn eher unterstützen, weil er hat schon einen verwalterischen Aufwand mit dem Thema. Das nicht nur bei der Ausgabe des Fahrrades, bei der Angebotserstellung, sondern auch hinten raus bei der Schadensabwicklung. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne, dass der Fachhandel davon profitiert, dass er eine Provision bekommt, wenn er Leasing macht. Und wir haben gesagt, von diesem ganzen Konstrukt, was ich eben gerade kurz skizziert habe, sind viele Parteien, die Geld verdienen wollen. Wir sind Versicherung und Leasing-Provider in einem. Das heißt, wir nehmen schon mal einen aus dem Spiel, der Geld verdienen muss oder will. Und das erlaubt es uns halt einfach, dieses Modell zu fahren.
Das klingt einleuchtend. Jetzt hast du gesagt, noch mal kurz zurück, dass ihr so direkt eingebunden seid in das Warenwirtschaftssystem vom Fachhändler. Ich erinnere mich, als ich mal geleast habe, das hat eine Weile gedauert. Da muss man dann, vielleicht ist das mittlerweile anders, das ist schon eine Weile her. Ich musste dann, glaube ich, direkt mit dem Leasing-Anbieter kommunizieren. Der musste dann dem Händler quasi attestieren, dass der Vertrag passt. Und dann konnte der mir das Rad übergeben. Das hat ein bisschen gedauert. Ist das immer noch so?
Also es kann sein, dass da ein bisschen Zeit zwischen ist. Es kann aber auch sein, dass wie bei uns teilweise, dass es ein One-Stop-Shopping-Erlebnis ist. Das kommt immer ein bisschen auf den Arbeitgeber drauf an, weil der legt im Endeffekt die Rahmenbedingungen fest. Also wie viele Räder dürfen geleast werden, wie teuer dürfen diese Räder sein, darf auch der Ehepartner ein Fahrrad leasen. Das muss einmal bei uns im Portal eingetragen werden. Und dann hat er die Wahl, ob er sagt, ich möchte die Angebote von meinem Mitarbeiter nochmal alle sehen und ich möchte sie nochmal explizit freigeben. Oder soll das automatisiert passieren, wenn der Mitarbeiter sich in diesen Rahmenbedingungen bewegt, was natürlich heutzutage automatisiert erfolgen kann, dann bekommt er direkt die Freigabe und kann im besten Fall das Rad direkt mitnehmen. Natürlich muss der Fachhändler dieses noch aufbauen, muss es noch die Fahrbereitschaft herstellen. Aber von unserer Seite, wenn One-Stop-Shopping gewählt ist vom Arbeitgeber, kann es am gleichen Tag noch mitgenommen werden.
Wer ist denn eigentlich so der typische, gibt es den typischen Menschen, der ein Fahrrad liest? Kann man das sagen oder ist das querbeet? Also wer liest eigentlich gerade
Also,
Fahrräder?
das ist wirklich querbeet. Was wir nur aus unseren Gesprächen halt raushören, dass es meistens Arbeitnehmer sind, die sowieso mit dem Gedanken gespielt haben, sich ein Fahrrad anzuschaffen und einfach diese Ersparnis von teilweise bis zu 40% sehen, die sie über das Leasing haben und dann sagen, dann mache ich es jetzt halt über meinen Arbeitgeber. Aber jetzt eine besondere Zielgruppe da zu definieren, das wäre für mich jetzt unmöglich.
Und könnt ihr sehen, welche Arten von Fahrrädern geleast werden?
Das ist im Endeffekt eine Wiedergabe der Branche, ne? Man merkt, dass die sportiven Räder immer mehr dazu gewinnen, aber es sind auch viele klassische Räder, wo der Anteil noch relativ gering ist, ist bei Lastenrädern.
Okay, es verwundert mich etwas, weil Lastenrad ist ja gerade so ein boomendes Thema. Und ich würde auch sagen, da spart man sich ja eigentlich auch ziemlich viel Geld. Und dadurch, dass ja Leasingverträge auch nur für 3 Jahre sind, kannst du ja eins mal leasen, solange die Kinder klein sind, und dann das nächste für einen Cargotransport, oder? Das wäre doch eigentlich optimal, oder? Weißt du da irgendwelche Gründe,
Also
warum es nicht
Gründe
funktioniert?
sind mir so jetzt erstmal nicht bekannt. Wir merken halt nur, dass bei uns im Bestand nur 5% der Räder sind halt Lastenräder. Wir merken schon eine Zunahme, gar keine Frage, aber im Großen und Ganzen sind es unter 5%.
Bei den Cargo-Bikes fällt mir ein, dass ich vorgestern den ersten Malerbetrieb mit Cargo-Bike gesehen habe. Also da wurde irgendwie ein neues Geschäft eingerichtet und davor stand ein Cargo-Bike und auf dem stand, ich sag mal, Maler Müller oder so. Sind Selbstständige auch Kunden bei
Ja,
euch?
und die Tendenz ist steigend. Ich erwarte da auch noch viel, viel mehr, weil gerade in den Städten die Handwerksbetriebe, Parkplatzsuche ist da so ein Stichwort, fast unmöglich, wenn ich mal Richtung Berlin schaue. Da ist so ein Cargo-Bike natürlich eine super Alternative. Und ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren noch mehr an Zuwachs gewinnen wird, weil es immer mehr kleine Unternehmen auch einfach erkennen werden. Plus, dass ich so ein Cargo-Bike natürlich auch super als Werbefläche nutzen kann. Wo manche vielleicht denken, das ist auf dem Transporter besser angebracht, aber auf dem Cargo-Bike funktioniert halt auch.
Also ich konnte, wie ihr merkt, habe ich es mir nicht richtig merken können. Aber wenn ich vielleicht gerade einen Maler suchen würde, dann wäre das was gewesen. Also tatsächlich, der hatte auch seinen Namen drauf. Also und er war in der Straße, in die man nicht mit dem oder nur schwer mit dem Auto reinfahren kann. Also da hat irgendwie alles gepasst.
Ja, da gibt es viele Branchen, die davon profitieren könnten, ne? Ich denke mal an Elektriker, ich denke an Gaswasserinstallateure. Natürlich jetzt nicht, wenn sie die große Heizung installieren müssen, die neue Wärmepumpe, dann wird das schwierig. Hausmeisterservice und so weiter und so fort. Also ich sehe da schon einen Trend, der sich dahin entwickeln könnte.
Und ist es auch das Potenzial, das ihr fürs Leasing seht? Also einfach so kleine Betriebe, die das einfach mehr nutzen können, so auch Alltagsmobilität eher aufs Fahrrad bringen?
Ja, also ich sag mal, Leasing gibt es seit 2012 und natürlich die Anbieter, die auf dem Markt sind, haben sich auf die DAX-Konzerne gestürzt. Da kann ich schnell Masse machen, habe ich hohe Vertragszahlen. Die sind jetzt alle größtenteils abgegrast. Und jetzt merkt man auch, es gibt auch noch andere außer große DAX-Konzerne. Und das war auch unser Ansehen, zu sagen, wir wollen nicht die Großen, sondern wir möchten eigentlich die KMUs. Erstens hast du da schnelle Entscheidungswege. Und zweitens ist da einfach noch sehr, sehr viel Potenzial. Und man darf nicht vergessen, der Großteil der Arbeitnehmer arbeiten bei KMUs. Die arbeiten nicht bei DAX-Konzernen. Und daher ist das Potenzial da noch riesig.
Bis zu welcher Anzahl gehen dann diese Betriebe, diese kleinen und mittelständischen Betriebe?
Ich würde sie mal bis 500 Mitarbeiter bezeichnen. Ne? Was wir halt einfach merken, je kleiner der Betrieb, desto schneller funktioniert es und je höher ist auch die Durchdringung. Das heißt, so ein 10-Mann-Betrieb, da leasen dann halt nicht nur ein bis zwei. Ne? Man sagt normalerweise so 10% der Belegschaft leasen auch ein Fahrrad. Sondern da können es auch mal schnell 5, 6, 7 sein, die sagen auch, Mensch, ich habe das bei meinem Kollegen gesehen, dass er da sich ein Fahrrad geleast hat, das will ich auch. Bei großen DAX-Konzernen mit 1.000, 10.000, 20.000 Mitarbeitern, da passen diese 5 bis 10% Durchdringungsquote schon ganz gut, weil da ist es einfach, dann in der Masse verschwinden diese Gespräche auch untereinander in der Belegschaft. Hab mir jetzt ein Fahrrad geleast. Das ist bei den kleineren Unternehmen natürlich viel, viel besser.
Vielleicht sind auch die Arbeitgeber dann irgendwie persönlich interessiert daran.
Also das merkt man natürlich auch, wenn der Geschäftsführer irgendwie ein bisschen fahrradaffin ist, dann merkt man auch, dass er dieses Thema ganz anders in so ein Unternehmen reinträgt, als jemand, der jetzt mit dem Fahrrad erstmal gar nichts zu tun hat, der vielleicht auch nur den Druck aus der Belegschaft gemerkt hat, die wollen jetzt Fahrrad leasen, der steht da ganz anders hinter als jemand, der eine Fahrradaffinität hat. Na klar.
Und durch euer Angebot schafft ihr dann auch eigentlich, habt ihr wenig bürokratischen Aufbau, sondern dass da auch sonst, also dass die einfach dann auch schnell mit dem Fachhändler vor Ort zusammenarbeiten können und es funktioniert und nicht noch sehen, okay, da muss ich noch irgendwie großen Papierkram machen, damit das überhaupt, dass ich das überhaupt anbieten kann, weil sonst heißt ja wieder, das ist kein Thema für uns, weil
Bürokratie. Genau, also wir versuchen so viel Bürokratie da einfach rauszunehmen, so viel wie möglich. Natürlich gibt es da gesetzliche Regelungen, die einfach erfüllt werden müssen. Aber unser ganzes Geschäftsmodell beruht ja auf den Fachhandel und auch auf den Fachhandel als Akquisiteur. Man sagt ja mal gleich und gleich gesinnt sich. Und wir hatten einfach die Hypothese ganz am Anfang, dass ein Fahrradfachhändler, der stark in seiner Region verwurzelt ist, natürlich auch viel Kontakt zu anderen kleinen oder kleineren Unternehmen hat. Und die soll er im besten Fall auch einfach auf das Thema Dienstradleasing ansprechen. Und dann kann er selber entscheiden, ob er uns einfach nur den Kontakt drüber spielen will, so nach dem Motto, jetzt könnt ihr den veredeln. Oder ob wir ihn vielleicht sogar in die Lage versetzen sollen, dass er diesen ganzen Abschlussprozess als Fachhändler selber mit dem Unternehmen durchführt. Und das geht nur, wenn die Prozesse und die Bürokratie stimmen, beziehungsweise die Bürokratie relativ gering gehalten wird, um es dem Fachhändler auch nicht noch schwerer zu machen.
Beim Leasing generell ist ja auch immer so ein Thema, vorhin hat man schon Cargo-Bikes und Räder, was kann man eigentlich als Zubehör mit dazu nehmen? Das ist ja eigentlich von vielen Leasing-Anbietern unterschiedlich geregelt. Die einen sagen, Taschen gehen noch mit dazu, Schloss sollte auf alle Fälle, glaube ich, immer dabei sein. Kinderanhänger ist so ein Thema, wo die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Wie ist da deine Erfahrung? Ja,
also wir akzeptieren Zubehör, solange es irgendwie fest verschraubt ist oder mit einem Schloss gesichert werden kann. Dann gilt es bei uns ganz klassisch als Zubehör. Und so handhaben wir das mit dem Anhänger im Endeffekt auch. Also du kannst nicht einen Anhänger separat leasen, ganz alone oder standalone, sondern liest du ein Fahrrad mit einem Anhänger, dann ist es überhaupt gar kein Problem.
Okay, weil der Anhänger hat ja normalerweise auch ein Schloss und nochmal extra absperren, genau. Und so ist er dann. Okay.
Und das kann dann auch ein Transportanhänger sein für Hunde oder für Gartenbedarf oder so.
Worauf der Kunde auch immer Lust hat. Was er transportieren okay. möchte, das überlassen wir ihm.
Ja, ist schön. Weil ich ja vorher den Maler schon hatte. Genau. Ne? Also für den wäre das auch eine Möglichkeit.
Für den wäre es auch, ne, eine Möglichkeit. Wenn er sagt, ich kriege nicht alles in die Ladefläche rein, ich möchte gerne noch einen Anhänger haben, dann würde das auch funktionieren.
Du hast vorhin schon gesagt, dass zum Beispiel bei Selbstständigen noch Potenzial für Leasing in der nächsten Zeit ist. Gibt es noch mehr Punkte, wo Leasing Potenzial hat?
Ja, ganz allgemein. Ich glaube, Leasing ist noch gar nicht so groß draußen in der breiten Bevölkerung angekommen. Wenn man sich mal so Studien anschaut, dann sieht man, dass da die Leute hat da erst mit Zukunft Fahrrad eine neue Studie rausgebracht im letzten Jahr, dass da einfach noch sehr, sehr viele Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber gar nicht wissen, dass es Fahrradleasing gibt. Aber das sind meistens kleinere bis mittelständische Unternehmen. Und das ist ja auch dieses von mir angesprochene Potenzial. Und ich glaube, auch viele kennen erstmal oder sie wissen gar nicht, was ist denn überhaupt Fahrradleasing und wo sind meine Benefits? Also man müsste hier vielleicht noch viel, viel stärker in die Kommunikation gehen und dann auch zielgerichtet für die KMUs, um die überhaupt erstmal aufzuklären, A, dass es Leasing gibt. B, das sind meine Vorteile als Arbeitgeber. Das sind die Vorteile als Arbeitnehmer. Und warum lohnt sich das eigentlich? Weil das Thema Mitarbeiterbenefits hört man auch momentan überall und der Obstkorb reißt auch nicht mehr, hört man auch überall. Oder auch der Kaffeevollautomat. Und Fahrradleasing kann da einfach einen sehr, sehr großen Aspekt drin spielen, weil es auch zur Gesunderhaltung einfach beiträgt. Und ja, das muss nur einfach noch mehr nach draußen getragen werden.
Wäre es vielleicht auch so ein Benefit, dass man dann auch was mit den Krankenkassen zusammen machen kann? Gibt es ja immer mal so Vorschläge, dass wenn jemand regelmäßig Fahrrad fährt, er dann einfach besser noch irgendwie Zusatzmöglichkeiten von den Krankenkassen kriegt. Wäre das auch so eine Möglichkeit, das Leasing nochmal weiterzubringen? Ist wahrscheinlich wieder viel Bürokratie, aber vielleicht ergibt sich da ja.
Also wir sind jederzeit gerne gesprächsbereit, um mit Krankenkassen da in den Austausch zu gehen. Von unserer Seite aus haben wir da viele, viele Möglichkeiten und wir sehen auch große Benefits dafür die Krankenkassen, selbstverständlich. Gesunderhaltung muss für die auch ein großes Thema sein und jedes Jahr die Beiträge anzuheben, kann auch nicht das Mittel zum Zweck sein. Und ja, wir sehen da große Chancen.
Wie ist denn eigentlich momentan so das Verhältnis von gekauften Fahrrädern zu geleasten Fahrrädern? Kann man das sagen?
Ja, da gibt es nur Schätzungen drüber. Also es gibt keine Erhebungen. Ne? Es gibt den Verband Zukunft Fahrrad, der das schon mal so ein bisschen mit seinem Mitgliedsunternehmen so ein bisschen mal abruft, mal fragt, wie viel habt ihr jetzt verleast? Da sind natürlich nicht alle Leasing-Provider drin, deswegen sind das dann größtenteils eine Hochrechnung. Und ich denke, wir kommen auf so eine Quote, 30% der Räder sind geleast, ne, die im deutschen Markt verkauft werden. Aber wie gesagt,
Bei E-Bikes wird es ein bisschen
höher. E-Bikes sind höher, ne? Also wir haben eine Quote von 80% der E-Bikes gegenüber den Fahrrädern. Je teurer die Räder sind, desto höher ist natürlich auch die Ersparnis. Und da liegen wir mit E-Bikes natürlich ja doch meistens deutlich teurer als ein Fahrrad. Wenn ich jetzt nicht gerade in diesen extrem sportiven Bereich reinschaue im Fahrradsektor, sondern in den klassischen Fahrradmarkt bleibe. Und ja, das merken wir ganz, ganz extrem. 80% der Räder sind einfach E-Bikes.
Da kommen wir gleich noch dazu, weil du den höheren Preis angesprochen hast. Vielleicht um das Thema Leasing-Anbieter, Leasing-Potenziale und Geschäft noch abzuschließen. Jetzt gibt's ja recht viele Anbieter gerade am Markt. Was wird sich da tun? Wird sich der bereinigen? Kommen da noch mehr dazu? Hebt die Flut alle Schiffe nach oben oder was tut sich da am Markt für am Leasing?
Also ich glaube, der Markt ist noch sehr, sehr dynamisch. Wenn wir jetzt aber mal so das letzte Jahr Revue passieren lassen, dann ist der Fahrradmarkt gerade in der Krise. Und diese Krise haben natürlich auch die Leasing-Provider gespürt, die sonst immer natürlich starke Steigerungen drin hatten. Ich glaube, das war im letzten Jahr vielleicht doch ein bisschen sehr, sehr anders als sonst die Jahre zuvor. Und das hält natürlich viele neue Provider ab, auf den Markt zu kommen. Also, oder auch viele, die mit dem Gedanken gespielt haben, jetzt auch in diesen Markt einzutreten. Die Prognose an sich, der Markt wird sich wieder erholen, der Markt wird wieder nach oben gehen. Auch der Leasingmarkt wird wieder nach oben gehen. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach ein unattraktiver Zeitpunkt, um als neuer Player sich da jetzt nochmal in dieses Getümmel, in dieses Haifischbecken reinzuwagen. Und ich denke auch, dass der Markt sich konsolidieren wird. Allein die Fachhändler müssten ja heutzutage über 30 Anbieter bei sich ins Portfolio aufnehmen, die alle eine andere unterschiedliche Abwicklung haben, die alle unterschiedliche Vorgaben haben. Und dann sagt der Fachhandel irgendwann auch, wir nehmen jetzt die Top 3 und alle anderen bedienen wir gar nicht mehr. Und allein dadurch wird schon eine Konsolidierung stattfinden im Markt.
Ich habe tatsächlich bei meinem Fahrradhändler für dieses Interview mal auf die Website geguckt und es sind echt viele, die da draufstehen.
Ja, es sind viele und jetzt gerade, wo der Fahrradabsatz relativ gering ist, ist natürlich der Händler froh über jedes Fahrrad, was er verkaufen kann. Auch wenn er teilweise ein bisschen Marge dafür abgeben muss, aber er hat natürlich auch seine Zahlungsziele bei der Bank, die er irgendwie erfüllen muss. Von daher ist er froh über jedes Fahrrad, was er rausschiebt. Ich glaube aber, dass wenn der Markt sich beruhigt und wir diese kleine Krise, die wir gerade haben, einfach überwinden und der Endkunde auch wieder bereit ist, Geld auszugeben. Ich sag mal, Kaufkraft wieder steigt, auch die Lust, Geld zu bezahlen für ein Wirtschaftsgut auch mal. Und auch die politische Lage sich wieder ein bisschen beruhigt hat, glaube ich schon, dass die Kunden wieder bereit sind, Fahrräder zu kaufen. Und dann wird der Fahrradfachhandel auch nicht mehr so darauf angewiesen sein, 25 Anbieter in seinem Portfolio zu haben, sondern er wird sich dann einfach auf die liebsten drei spezialisieren und damit werden einfach einige vom Markt rausfallen. Davon bin ich fest überzeugt.
Wie ist es eigentlich? Kann der Händler selbst für sich entscheiden, wen er aufnimmt, oder ist er da auch abhängig von dem Arbeitgeber, was der anbietet? Also wer entscheidet das, was beim regionalen Händler dann für ein Leasinganbieter da ist? Also er kann jetzt zum Beispiel einen großen Player rausnehmen, wenn die ganzen Arbeitgeber nur auf den setzen, oder wie läuft es ab?
Das ist natürlich eine Überlegungssache des Fachhandels, ne? Also letztendlich entscheidet der Arbeitgeber, mit welchem Provider er zusammenarbeiten möchte. Das ist ganz allein seine Entscheidung. Ja. Der Fachhandel muss nur für sich entscheiden, bin ich mit diesem Provider zufrieden? Wie läuft die Abwicklung? Passt das in mein Tagesgeschäft? Wenn das nicht reinpasst und auch noch die Konditionen vielleicht relativ schlecht sind, und das jetzt auch kein so großer Arbeitgeber ist, dann muss ich mir auf Händlerseite die Frage stellen, ist das dann der Provider, den ich bei mir aufführen möchte? Oder gibt es da nicht vielleicht den besseren? Oder gehe ich vielleicht mit dem Arbeitgeber mal ins Gespräch, sage, Mensch, du hast dich hier für XY entschieden, aber ja, die Abwicklung funktioniert nicht, wollen wir nicht mal über einen anderen Anbieter sprechen? Die Möglichkeiten bestehen ja alle.
Und jetzt noch eine kurze Frage zum Preis, die ich mir schon immer gestellt habe. Berechnet sich der Leasingpreis oder die Leasingrate in der aktuellen Situation eigentlich auf dem UVP oder auf dem Rabattpreis?
Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir müssen ein bisschen differenzieren jetzt. Wir haben natürlich einmal einen steuerlichen Aspekt, nämlich die 0,25% Regelung. Viele Dienstwagenfahrer kennen es noch unter der 1% Regelung. Beim E-Bike sind es die 0,25 und die berechnet sich immer am UVP. Weil das ist der geldwerte Vorteil, den ich versteuern muss. Der geht klassisch UVP. Die Leasingrate errechnet sich aber nach dem Verkaufspreis. Also wenn ich einen guten Rabatt vielleicht noch ausgehandelt habe oder ich nehme Vorjahresmodell, was rabattiert ist, dann ist das der Preis, woran sich nachher auch meine Leasingrate orientieren wird und woraus sie sich ergeben wird.
Okay, das ist dann aber auch wieder für die Berechnung wieder ein bisschen kompliziert, oder? Also dann machen wir noch mal Schweres rein für die Mathematiker, dass die noch mehr Spaß haben.
Ja, also bei uns läuft das natürlich alles automatisiert, ne? Ja, aber der Endkunde muss natürlich irgendwie einen Rechner bedienen, um mal zu gucken, was würde mich das denn überhaupt dann nachher als Brutto beziehungsweise ungefähr als Nettorate kosten, ja.
Aber das bedeutet ja, wenn ich ein Fahrrad kaufe oder lease, das rabattiert ist, dann ist der Anteil oder der Betrag, der Geldbetrag, den ich weniger versteuern muss, ist ja dann höher, als wenn ich den niedrigeren Preis ansetzen würde. Verstehe ich das richtig? Nehmen wir mal an, das kostet 5.000 ja. Euro. Dann müsste ich ja bei der 0,25% Regel 12,5 Euro versteuern.
Lass uns das, pro lass Monat, uns das mal mit einem 3.000 Euro E-Bike einfach mal durchspielen.
Ah, okay.
Also ein 3.000 Euro E-Bike würde mich in der 1% bzw. in der 0,25% Versteuerung, das ist der UVP, 7,50 Euro kosten. Also 7,50 Euro müsste ich monatlich über diese 0,25-Regel versteuern. Wenn es jetzt nur ein 2.000 Euro E-Bike ist, dann sind es 5 Euro, die ich versteuern müsste, also 2,50 Euro weniger nur, die ich versteuern muss. Das heißt, mir werden ja nicht die kompletten 5 Euro abgezogen, sondern es geht nur darum, dass ich die mehr versteuern muss. Und dann ist der Unterschied ja minimal. Dadurch reduziert sich aber meine Rate, weil meine Rate von den 3.000 Euro ist natürlich eine viel, viel höhere als jetzt bei 2.000 Euro.
Okay. Also genau, das ist ja das zu versteuernde Einkommen, das sich verringert erhöht um diesen Betrag.
Nein, ne? Das versteuernde Einkommen verringert sich um die Leasingrate. Das ist ja die sogenannte Entgeltumwandlung. Dadurch zahle ich weniger Sozialabgaben und so weiter auf meine Leasingrate. Und diese 0,25% Versteuerung, die erhöht das ganz kurz. Es wird einmal oben aufs Bruttogehalt draufgeschlagen und unten wird es wieder abgezogen, sodass es einmal durch die Versteuerung einfach nur durchläuft.
Okay. Thomas, was meinst du? Haben wir das verstanden? Oder?
Ist so halb, ja. Nein, ich glaube, ich habe es verstanden. Aber Sören, weil du schon die 0,25% angesprochen hast, beim Dienstwagen sind ja noch die 1%, oder? Und E-Bikes und Fahrräder sind ja nur durch diese Möglichkeit, dass man E-Autos mit 0,25% versteuern kann, jetzt auch in den 0,25%-Bereich gefallen oder fallen unter die Regelung mit 0,25%. Das soll das aber meines Wissens nach nur bis 2030, diese Sonderregelung, und dann kann es wieder auf 1% hochgehen.
Ja, möglich wäre das. Das wäre natürlich nicht wünschenswert. Wie gesagt, diese 0,25 oder 1, das ist erstmal ein relativ kleiner Geldbetrag, aber nichtsdestotrotz würde es die Leistung verschlechtern. Von daher sind wir natürlich schon sehr, sehr stark daran interessiert, dass das auch auf politischer Ebene diskutiert wird und über 2030 darüber hinaus verlängert wird. Also wir sind zum Beispiel Gründungsmitglied im Verband Zukunft Fahrrad, der sich genau um diese Dienstleistungsthemen in der Fahrradbranche kümmert. Und auch versucht, das über Lobbyarbeit einfach nach Berlin zu tragen, dass wir da auch Gehör finden. Und es wäre fatal, immer nur Autos eine Sonderstellung zu geben. Und das Fahrrad vergisst man so ganz. Und das haben wir jetzt die letzten Wochen auch wieder gezeigt in der EU, was es da für Vorschläge gibt für Social Leasing für E-Autos. Das Fahrrad habe ich da nirgendwo in diesem Papier gesehen. Und das ist einfach ein bisschen schade. Und da müssen wir als Branche einfach noch viel, viel lauter werden. Und deswegen freut es mich auch, dass es den Verband Zukunft Fahrrad gibt, der sich dafür unsere politischen Interessen auch einsetzt und auch genau da interveniert, wo es sein muss.
Wir waren ja gerade schon bei den Preisen. Es heißt häufig, dass Leasing den Trend zum hochwertigen Fahrrad bzw. E-Bike verstärkt hat. Würdest du das bestätigen?
Ja. Also zu 100%, wenn man sich mal anschaut, wie sich die Kaufpreise in den letzten Jahren entwickelt haben. Und gerade bei uns, wir messen das natürlich auch, wir haben jetzt einen Durchschnittspreis von 4.000 Euro, sogar knapp über 4.000 Euro, knapp an die 4.100. Und da sieht man schon, dass durch Leasing einfach auch viele mehr hochwertige Räder verkauft werden, weil ich es schön in monatlichen Raten abbezahlen kann, habe dann noch meine Ersparnis drin und da hat das Leasing wirklich 100% der Branche geholfen, um den Bonpreis nach oben zu treiben, wie es so schön heißt.
Und ist das eine gute Entwicklung? Weil das könnte ja auch heißen, dass günstige Fahrräder dadurch weniger erhältlich sind. Also dass Hersteller sich zum Beispiel auf höherpreisige Fahrräder versetzen.
Ja, also ich sag mal, diese Entwicklung bestimmt ja der Markt. Und wenn jetzt der Markt für die normalen Fahrräder oder normalen E-Bikes, so wie ich es nenne, 3.000, 3.500, vielleicht auch noch 4.000 Euro, nicht mehr nachgefragt wird, ja, dann wird er sich irgendwann verschieben. Das sehe ich aber nicht. Diesen Markt wird es nach wie vor immer noch geben. Gerade bei den Einsteigern, ich sag mal, die sich ein erstes Jahr ein Fahrrad leasen, die geben nicht gleich 7.000, 8.000 Euro für den E-Bike aus. Die wollen erstmal testen und die fangen dann bei 3.500 Euro an. Und dann können wir in 3 Jahren mal sehen, ob sie noch zufrieden sind. Und dann kann es sein, dass es dann ein höherwertiges oder höherpreisiges Fahrrad wird. Der Markt wird da niemals einbrechen. Nein, es gibt eine Verschiebung, ja. Die wird vielleicht auch von Jahr zu Jahr immer noch ein bisschen mehr. Aber irgendwann werden wir dann noch Seitwärtsbewegungen sehen, weil diese normalen Klassen natürlich weiterhin erhalten bleiben.
Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Bekannten, der auch beim Thema war, jetzt muss längere Strecke zur Arbeit fahren, ist immer mit dem Fahrrad gefahren, hat sich jetzt überlegt, ein E-Bike zu kaufen oder auch zu leasen, beziehungsweise über seinen Arbeitgeber, und hat dann gemeint, naja, er hat keine Abstellmöglichkeit. Und dann 5.000 Euro oder 4.000 Euro da zu leasen, wenn das nicht irgendwo daheim gut parken kann oder auch bei der Arbeit gut parken kann, sieht er nicht ein. Ist das auch noch so ein Punkt, dass der Leasingmarkt vielleicht mehr Potenzial kriegt, wenn gerade solche Fragen der Infrastruktur dann auch besser geklärt sind? Also wenn die Politik da einfach auch langsam anfängt, sich mit dem Thema Fahrradparken mehr zu widmen?
Ja, wir hören ja jetzt gerade, dass eine Schuldenbremse gelockert wird, dass dreistellige Milliardenbeiträge für das Thema Infrastruktur ausgegeben werden. Ich hoffe, das Fahrrad findet da auch seinen Platz in diesem Sondervermögen. Aber mal wieder zurück zum Ernst. Natürlich merken wir, dass gerade das E-Bike sich in den Städten noch nicht zu 100% durchsetzt. Kann es auch nicht, weil die Kunden natürlich sagen, wo soll ich es denn lassen? Ne? Ich wohne im dritten Stock, ich habe keinen Fahrstuhl, soll ich das jetzt jedes Mal in den dritten Stock hochtragen? Nein, also wir müssen schon schauen, dass wir die Infrastruktur dafür bereitstellen. Aber umso wichtiger ist auch das Thema der Versicherung. Habe ich eine gute Versicherung, dann kann ich es auch, wenn es sein muss, draußen stehen lassen. Das will natürlich nicht jeder Kunde, aber die Möglichkeit über die Versicherung besteht natürlich weiterhin.
Nochmal zurück zu den Preisen beziehungsweise den Möglichkeiten des Leasings. Gibt es auch Leasingmöglichkeiten für Rentner und Rentnerinnen?
Nein, leider.
Zum Beispiel?
Nein, leider nicht. Also das Leasing, so wie wir es klassisch kennen, im Fahrradbereich bezieht sich nur auf Arbeitnehmer und leider nicht auf Rentner.
Ich bin in der Künstlersozialkasse. Und da ist es ja so, dass quasi die Künstlersozialkasse für mich als Arbeitgeber einen Beitrag zur, ich glaube, Sozialversicherung und Rentenversicherung zahlt. Jetzt habe ich mir überlegt, ob man das vielleicht auch für Menschengruppen, die jetzt nicht aktiv arbeiten, ob man sowas vielleicht auch machen könnte, ob für die zum Beispiel eine Behörde als Arbeitgeber einspringen könnte.
Nee, das funktioniert leider nicht. Das wäre auch ein Thema, was erstmal die Gesetzeslage für geschaffen werden müsste. Die gibt es momentan einfach nicht her. Und von daher ist es wirklich begrenzt auf Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Beziehungsweise Selbstständige.
Beziehungsweise dann Selbstständige, auch genau, das funktioniert auch. Selbstständigen-Leasing, das geht auch. Aber Rentner, Arbeitslose, Langzeitkranke, das funktioniert einfach nicht.
Dabei ist ja gerade das Thema Langzeitkranke oder Schwererkrankte auch ein Thema, das gerade die Fahrradbranche auch bewegt, weil da jetzt auch Mobilitätslösungen ja geschaffen werden mit Dreirädern und so, damit die Menschen auch mehr wieder Rad fahren können. Aber die Räder sind halt dann auch teuer. Das ist halt auch noch so ein Punkt, da wird sich ja Leasing eigentlich sehr gut anbieten, aber...
Ja, definitiv. Wir unterstützen hier in Hannover zum Beispiel die Initiative Radeln ohne Alter, wo dann wirklich ältere Menschen, die jetzt nicht mehr mobil sind, mit Rikschas gefahren werden, was wir ein super tolles Projekt finden. Aber ja, genau, diese Menschen, die nicht in Lohn und Brot stehen, haben halt kein Anrecht, dass solche Fahrräder geleast werden können. Ne? Also die können es einfach nicht leasen. Und ja, wir bekommen da auch immer wieder Anfragen, ob wir nicht irgendwo unterstützen können. Das tun wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber übers klassische Leasing funktioniert es leider nicht.
Jetzt ist ja so bei Rentnern, das weiß ich aus meiner Verwandtschaft, dass die auch bei der Bank nur sehr schwer Kredite bekommen, nur noch selbst, wenn sie bei der gleichen Bank ein Depot haben mit ordentlich Geld drauf. Da gibt's ja dann, es gibt ja immer noch Alternativen zum Leasing. Das wäre dann wahrscheinlich eher was, oder?
Genau. Es gibt Bike-Sharing-Angebote, es gibt Abo-Modelle, Barkauf, das sind so die klassischen Möglichkeiten, auf die man dann ausweichen könnte. Manche haben auch so eine Art Private Lease, das ist im Endeffekt eine Finanzierung mit einer Versicherung zusammen, was dann unter einem anderen Namen verkauft wird. Also Möglichkeiten gibt es auch, aber halt nicht über diese steuerliche Ersparnis.
Das heißt, wenn man sowas sucht, dann schaut man, kann man gucken nach Miete zum Beispiel oder Bike-Abos.
Genau, Bike-Abos oder Miete, das gibt es. Gibt es auch bundesweite Anbieter am Markt. Da kann man nach googeln, nach suchen, wie auch immer.
Okay.
Oder man macht den Trick und holt sich 3 Jahre vor Rente sein Leasingbike und übernimmst dann einfach, oder? Das ist ja dann auch...
Das ist möglich, dann bist du ja noch Arbeitnehmer, musst nur gucken, dass du diesen Zeitraum genau abpasst, weil ansonsten kriegst du auch keinen Leasingvertrag. Ne? Wenn du es nach 35 Monaten anfragst, dann guckst du auch in die Röhre.
Ja,
ja. Okay, das ist ja auch ein guter Hinweis, ja. Wir haben eigentlich ziemlich viel durch, oder Thomas?
Ja, ich hätte noch eine Frage. Es wird ja auch teilweise darüber diskutiert, das Dienstwagenprivileg ganz abzuschaffen oder runterzufahren. Dann wäre das Dienstradleasing auch davon betroffen, wenn sowas passiert. Oder
jetzt lass uns mal nicht schwarz malen. Ja, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Also das Dienstradleasing ist sehr, sehr stark an das Dienstwagenleasing oder Dienstwagenprivileg gekoppelt. Ich hoffe, dass sich das jetzt relativ schnell ändert, dass wir auch einen eigenen Erlass dafür bekommen, dass wir eine eigene Gesetzesgebung dafür bekommen, weil, und das sieht man ja immer wieder, die Politik will die Leute auf Elektromobilität bringen, aber das Elektrofahrrad ist da, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, spielt da meistens immer keine Rolle. Umso schöner wäre es, wenn wir dann eigenes Privileg bekommen würden.
Das bedeutet, also wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass es das Dienstradleasing nur gibt, weil es das Dienst oder das Dienstrad, ja, das Dienstradleasing, ich nenne es mal so, nur gibt, weil es das Dienstwagenprivileg und Leasing auch gibt,
genau,
oder?
Genau, also das Dienstradleasing ist sehr, sehr stark an das Dienstwagenprivileg gekoppelt. Ohne das dürften wir jetzt auch nicht agieren.
Mhm. Und bestünde, also es besteht theoretisch die Möglichkeit, dass man das auseinandernimmt, dass man das teilt.
Ja klar, man kann ja anstatt eines Dienstwagenprivilegs ein Dienstfahrradprivileg machen oder über Mobilitätsbudgets, die viele im Gespräch sind, die ich persönlich als sehr, sehr gut einschätze, weil ich dann einfach meinen Mitarbeitern anbieten kann, wie willst du denn deine Mobilität gestalten? Da kann die Bahn eine Rolle spielen, da kann Sharing eine Rolle spielen, da kann aber auch halt das Dienstfahrrad eine Rolle spielen. Und darauf sollten wir auch hinarbeiten, dass es diese Möglichkeit gibt und dass wir uns aus diesem Autokontext einfach rauslösen.
Das klingt gut.
Ja, die Welt könnte ganz einfach sein.
Ja, aber es gibt ja noch andere Sachen auch, um die sich gekümmert werden muss.
Und ein Punkt ist ja auch beim Leasing auch immer, dass es heißt, je mehr du verdienst, desto größer kann die Ersparnis sein. Wie kann man da auch vielleicht Möglichkeiten schaffen, dass es sozial gerechter zugehen kann? Also dass die Supermarktkassiererin auch so viel verdienen, einsparen kann wie der Geschäftsführer? Oder ist das problematisch umzusetzen wahrscheinlich?
Ja, das ist problematisch umzuschätzen. Das könnte man wirklich über so ein Mobilitätsbudget einfach abfedern. Ne? Das wäre für alle und auch, man hätte auch immer noch die Wahl. Und das ist eigentlich meine präferierte Möglichkeiten, um das Thema Mobilität einfach neu zu gestalten, gerade für Arbeitnehmer.
Ja, und das ist ja dann auch das Fahrrad wieder massenmarkttauglicher, weil momentan ist es ja trotzdem so, und wir haben vorhin die Preise auch angesprochen von den E-Bikes, dass es dann jemand ist, der wahrscheinlich mehr verdient, der darauf zurückgreift und das E-Bike im Massenmarkt, so die 2.000, 3.000 Euro E-Bikes, die ja ziehen noch nicht so wirklich, aber das wäre ja auch was, um mehr Menschen wieder aufs Fahrrad anzubringen.
Genau, und das muss unser äußerstes Ziel sein. Ne? Also wir wollen Menschen aufs Fahrrad bringen, wir wollen, dass sie sorgenfrei unterwegs sind und darauf legen wir alles aus.
Dann habe ich noch, das hatte ich mir so als Art Fazit noch zu, oder so ein paar Fragen noch, so praktische Tipps für den Schluss noch ausgesucht. Das hat sich teilweise schon aus dem Gespräch ergeben. Ich frage trotzdem noch mal, wenn ich persönlich jetzt ein Fahrrad leasen möchte, wie finde ich dann den richtigen Anbieter für mich?
Wie findest du den richtigen Anbieter für dich? Letztendlich sucht der Arbeitgeber den richtigen Anbieter für dich, sondern das machst du ja gar nicht selber. Und letztendlich muss man halt schauen, und gerade auch als Arbeitgeber ist es natürlich wichtig, dass die Abwicklung reibungslos funktioniert. Im besten Falle alles digital, dass ich nicht noch irgendwo groß was ausdrucken muss, unterschreiben muss. Und im besten Falle gerade die KMUs sollten da wirklich stark auf den Fachhandel setzen. Also beim Fachhandel vor Ort einfach nachfragen, welchen Anbieter kannst du mir denn empfehlen? Und der Fachhandel ist der Profi, die wissen ganz genau, welche Anbieter es am Markt gibt, wo die Abwicklung reibungslos funktioniert, wo auch die Versicherungsleistung reibungslos funktioniert. Und auf das sollen sie einfach hören. Das ist meine wirklich starke Empfehlung. Und ich kann vieles vergleichen, aber letztendlich als jemand, der sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, komme ich schnell in die Gefahr, dass ich Äpfel mit Birnen vergleiche, weil ich nicht so tief in der Materie bin. Und von daher ist mein Rat, gehen Sie zum Fachhandel, fragen da einmal nach, wen würde er präferieren, wen kann er empfehlen, und dann hat man da wirklich einen Profi, der ihm auch das empfiehlt, was man wirklich braucht.
Und ist es heute noch schwer, Arbeitgeber vom Fahrradleasing zu überzeugen?
Das kommt ein bisschen drauf an. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das steht und fällt meistens mit dem Geschäftsführer oder mit dem, der es entscheidet letztendlich, ob Dienstradleasing eingeführt wird, mit der Affinität dieser Person zum Fahrrad. Wenn es da jemand ist, der fahrradaffin ist, dann ist dieses Thema relativ schnell erledigt. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann muss man schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber, und das muss man sagen, wir sind im Zeitalter des Fachkräftemangels. Ich glaube, das ist ein Begriff, den wir auch alle schon fast gar nicht mehr hören können. Aber ja, wie binde ich denn Fachkräfte an mich oder wie kann ich sie für mich gewinnen? Das kann ich natürlich einerseits über das Gehalt spielen, ich kann es aber auch über Benefits spielen. Und wie vorhin angesprochen, der Obstkorb hat ausgedient. Und da kann das Fahrradleasing einen ganz, ganz entscheidenden Teil dazu beitragen.
Ich fand auch, ein interessanter Punkt ist ja bei euch der ganze, also diese der Vollschutz quasi. Dann ist jetzt mal so, dass ihr auch mit Werkstattleistungen und Verschleiß und sowas gleich mit versichert und dass da einfach die Kosten, die ja da jetzt auch mit der Zeit steigen, ja, übernommen werden durch euch. Und das, glaube ich, könnte auch nochmal so ein Anreiz sein, zu sagen, hey, die Werkstatt ist gar nicht mehr so teuer, weil ihr habt das gleich mit gedeckelt.
Genau, also das zum einen. Und zum anderen ist für den Arbeitgeber halt auch ganz wichtig, dass er null Risiko hat. Und null Risiko habe ich, oder ein Risiko habe ich ja meistens dann, wenn ich für meinen Mitarbeiter ein Fahrrad lease, was ich ihm per Nutzung überlasse, wenn dieser Mitarbeiter ausscheidet oder langzeitkrank ist oder in Elternzeit, was passiert denn in der Zeit mit den Raten? Und da tritt dann zum Beispiel unser Arbeitgeberausfallschutz ein. Das heißt, wenn der Mitarbeiter kündigt, wenn er langzeitkrank ist, wenn er in Elternzeit ist, dann übernehmen wir entweder die Raten, das wäre dann der temporäre Ausfall, oder bei Kündigung und keiner aus dem Unternehmen möchte dieses Fahrrad übernehmen, dann würden wir das Fahrrad im Endeffekt übernehmen. Das heißt, der Arbeitgeber muss dann nicht noch die Leasingraten weiterzahlen, hat das Fahrrad auf dem Hof stehen, obwohl es den Arbeitnehmer gar nicht mehr gibt. Und das sind so wichtige Faktoren, gerade für den Arbeitgeber, null Risiko und auch null Aufwand.
Okay, das muss man dann sagen. Pass auf. Ja, das ist gut, da denkt man vielleicht auch gar nicht gleich dran, also jetzt als Arbeitnehmer. Ja, ich denke, wir haben ziemlich viel dazugelernt heute. Ich weiß jetzt ungefähr, wie Leasing funktioniert. Und dass es das auch noch eine Weile geben wird, hoffentlich.
Ja, das hoffen wir auch. Und ich sag mal, dir Leasing vollumfänglich zu erklären, da hätten wir uns schon mal einen ganzen Tag zusammensetzen müssen mit all seinen Facetten und Verdienmodellen und so weiter und so fort. Das ist dann doch schon ein sehr eindrucksvolles Thema. Aber ich hoffe, ich konnte einen guten Abriss geben und es in kurzen, knappen Worten, aber trotzdem verständlich erklären.
Wir machen Leasing heute auf dem Bierdeckel, oder? Um unseren zukünftigen Kanzlern beizuziehen.
Ja, aber ich weiß nicht, wie groß dein Bierdeckel ist, aber wir können es auf jeden Fall mal versuchen.
Also ich denke, wir haben, also vielen Dank. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, Thomas, hast du noch eine Frage?
Nein, ich bin durch mit meinen Fragen und fand auch, wir haben heute sehr viel gelernt.
Dann bedanke ich mich bei dir nochmal.
Ich danke euch beiden, auch für das Interesse am Thema Dienstradleasing und auch am Interesse an Linexo. Und freue mich, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen würden.
Jawohl, das kann gut passieren. Vielen Dank.
Macht's gut. Ciao.
Ja. Danke, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.